Auftakt, dein Miniguide fürs Konzert. Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Konzerteinführung zum 4. symphonischen Konzert der Nürnberger Symphoniker am Sonntag, den 26. Oktober in der Meistersingerhalle. Mein Name ist Caroline Geier und ich möchte euch einen kleinen Einblick in das Programm des Konzertes geben. Als erstes Stück hören wir das Vorspiel zum ersten Akt der Oper »Die Meistersinger von Nürnberg« von Richard Wagner. Wer von euch beim diesjährigen Klassik Open Air im Luitpoldheim zu Gast war, durfte dieses wundervolle Musikstück schon in ganz besonderer Atmosphäre und an einem Ort hören, der wohl kaum passender sein kann. Die Meistersinger von Nürnberg sind, zumindest unter seinen bekannten und reifen Opern, die einzige komische Oper von Richard Wagner. Und auch die einzige, die in einer konkreten, realistischen Zeit und an einem realistischen Ort spielen – im reformatorischen Nürnberg des 16. Jahrhunderts, einer Epoche, in der Nürnberg als eines der wichtigsten deutschen Handelszentren seine wirtschaftliche, politische und kulturelle Blütezeit erlebte. Auch inhaltlich hat die Oper, anders als alle anderen, keine Themen aus Legenden oder mystische Figuren. Die Zunft der Meistersinger gab es tatsächlich. Es war ein vereinsartiger Zusammenschluss aus Meistern verschiedener Handwerke, die sich zum gemeinsamen Singen trafen und mit durchaus peniblem Regelwerk Wettsingen veranstalteten. Gewissermaßen ein bisschen Männergesangsverein meets DSDS. Eine der Hauptpersonen ist Dichter und Schustermeister Hans Sachs, der ebenfalls real existierte und weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus noch heute verehrt wird. Wagner karikiert geradezu die gesellschaftlichen Umstände, die Hierarchien und das Regelwerk der Meistersinger und lässt am Ende keinen Zweifel, dass die Musik und die Liebe, wenn sie aufrichtig miteinander verknüpft sind, immer siegen. Veit Pogner, reicher Goldschmiedemeister, verspricht dem Gewinner des Wettsingens am Johannistag, seine Tochter Eva zur Frau. Der Junker Walter von Stolzing und Eva lieben sich, weshalb er den Wettbewerb unbedingt gewinnen will. Hans Sachs hilft Walter von Stolzing, ein gutes und regelkonformes Lied dafür zu schreiben. Sixtus Beckmesser ist auch scharf auf Eva und hat zudem das Amt des strikten Regelkontrolleurs inne. Er versucht Walter von Stolzing wegen seines schwelgerischen und kühnen Gesangs bloßzustellen. Beckmesser kommt in den Besitz eines von Stolzing gedichteten Liedes, hält es aber für eines vom hochgeschätzten Dichter Hans Sachs und will es selber aufführen. Auf der Festwiese verhunzt er das Lied aber, weil er die Schrift nicht so genau entziffern konnte und wird zum Gespött der Massen. Walter von Stolzing hingegen singt kühn und auf neue, nie gehörte Weise und alle sind begeistert. Er bekommt Eva und alle sind glücklich. Beim Klassik Open Air im Luitpoldhain, gleich dort neben der Meistersingerhalle, fühlt man sich doch wirklich ganz nah und kann sich durchaus vorstellen, dass genau dort die Festwiese gewesen sein konnte, auf der das Wettsingen stattfand. Ich persönlich habe sehr nostalgische und emotionale Gefühle zu den Meistersingern von Nürnberg. Kurz nach meinem Abitur durfte ich in einem 8-wöchigen Praktikum an der Staatsoper Hannover bei der Wiederaufnahme der Meistersinger neben dem damaligen Intendanten und Wagner-Spezialisten Hans-Peter Lehmann sitzen und ihm assistieren. Ich verbinde also viele Erinnerungen mit dieser Musik. So viele, dass ich dort auf der Wiese im Luitpoldheim beim Hören derartig in Tränen der Ergriffenheit ausgebrochen bin, dass eine völlig fremde Frau neben uns mir ein Päckchen Taschentücher auf die Picknickdecke geworfen hat. Also, falls du zuhörst, vielen Dank dafür. Nun erwarte ich von keinem von euch unbedingt Tränen der Ergriffenheit, aber ich hoffe auf viel Freude am Vorspiel der Meistersinger von Nürnberg. Als zweites Stück hören wir das Cellokonzert Nummer 1 C-Dur von Joseph Haydn. Das Cello ist eines meiner Lieblingsinstrumente Und das sage ich nicht nur, weil ich es selber mal gespielt habe. Ich finde, es vermittelt mit seinem wohlig warmen Klang ein Gefühl der Geborgenheit und hat auf der anderen Seite einen so großen Tonumfang und damit verbundene virtuose Möglichkeiten, von dem andere Instrumente nur träumen können. Da ist es eigentlich nicht zu verstehen, dass das Repertoire an Solokonzerten für dieses wunderbare Instrument doch recht beschränkt ist. Bis weit ins 19. Jahrhundert war Joseph Haydn nahezu der einzige namhafte Komponist, der ein Konzert für Cello geschrieben hat. Und lange Zeit war man sich tatsächlich im Unklaren, wie viele Cellokonzerte Haydn tatsächlich geschrieben hat. Fest stand zunächst nur das D-Dur-Konzert. Und dazu kamen eine Reihe anderer Werke ohne klaren Autografen. Heute gehen wir davon aus, dass sie nicht wirklich aus seiner Feder stammten. Vor dem Hintergrund war es eine Sensation, als 1961 in den Tiefen des Prager Nationalmuseums Abschriften eines C-Dur-Cellokonzertes gefunden wurden, das eindeutig Haydn zuzuschreiben war, da es ohne Zweifel in seinem sogenannten Entwurfskatalog verzeichnet war. Das war ein kleines Büchlein, in dem Joseph Haydn Kompositionen inklusive charakteristischer Anfangstakte festhielt. Aufgrund der Auflistung im Entwurfskatalog und anhand von Wasserzeichen auf dem Notenpapier kann man davon ausgehen, dass das Konzert zwischen 1761 und 1765 geschrieben wurde, also ziemlich genau 200 Jahre vor seiner Wiederentdeckung. Es entstand demnach in einer ähnlichen Zeit wie die Sinfonien 6, 7 und 8 und rund 20 Jahre vor dem D-Dur-Cellokonzert, das bereits bekannt war. Haydn war damals Kapellmeister am Hofe vom Fürsten Esterházy im heutigen Ungarn. Seine Sinfonien stießen damals schon über die österreich-ungarischen Grenzen hinaus auf lebhaftes Interesse. Die Resonanz auf seine zahlreichen Solokonzerte hingegen für verschiedenste Instrumente war weitaus begrenzter. Es ist nicht unüblich, dass die Virtuosität und auch die Orchesterbesetzung von Musikstücken, die am Hofe entstanden sind, stark davon beeinflusst waren, welche Art und Qualität von Orchester der Komponist zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. Man, so auch Haydn, schrieb ja allem voran Musik für den Fürsten und für dessen Wünsche oder Anlässe. Die Orchesterbesetzung des ersten Cellokonzertes ist mit Streichern plus zwei Oboen und zwei Hörnern verhältnismäßig klein. Am Solocello muss seinerzeit der Cellist Josef Weigel gesessen haben, mit dem Haydn auch freundschaftlich verbunden war. Er war sogar der Patenonkel von Weigels Sohn. Womöglich war Weigel sogar der einzige Cellist im Orchester und hat damals auch die Cellostimme des Orchesters gespielt. Denn in den Noten gab es nur eine notierte Cellostimme und es war abwechselnd Solo oder Tutti darin vermerkt. In jedem Fall aber muss Joseph Weigel ein Meister auf seinem Instrument gewesen sein, denn dieses Cellokonzert hat es in sich. Das Stück klingt im ersten Satz noch deutlich spätbarock, höfisch und gediegen. Solo, Cello und Orchestereinsätze wechseln sich blockartig ab, wie es im barocken Concerto Grosso-Tradition war. Die wunderschöne und anmutige Melodie des zweiten Satzes verlangt dem Cello schon einiges ab, da sie sich in Lagen aufschwingt, in denen sonst Bratsche oder sogar Geige zu Hause sind. Der Schlusssatz zu guter Letzt gehört zu den virtuosesten und schwierigsten Stücken für Solocello überhaupt. Er ist schnell und rasant und nutzt das komplette Spektrum des möglichen Tonumfangs aus. Damit ist die Wiederentdeckung des C-Dur-Cello-Konzertes nicht nur für die Cello-Literatur ein Segen, sondern dokumentiert musikgeschichtlich Haydns Weg von der barocken Hofmusik zur virtuosen Klassik. Und aufgepasst, der besagte Entwurfskatalog lässt vermuten, dass es noch weitere verschollene Cellokonzerte von Haydn geben könnte. Wer also Kontakte zu Adelshäusern oder Klöstern des ehemaligen K&K-Reiches hat, der könnte mal Archive, Keller oder auch Dachböden durchforsten. Vielleicht gelingt euch ebenso ein Sensationsfund. Als letztes Stück in diesem Konzert hören wir die dritte Sinfonie D-Moll von Anton Bruckner. Kaum ein Komponist verblüfft mich so sehr wie Bruckner, wenn es um die Diskrepanz geht zwischen seiner Musik, wie wir sie heute empfinden, und seinen Lebens- bzw. Schaffensumständen und seiner Persönlichkeit zu seinen Lebzeiten. Wenn ich früher an Bruckners Sinfonien dachte, dann kam mir vor allem ein Adjektiv in den Sinn: gewaltig. Und dazu vielleicht noch schwer, gewichtig, dramatisch. Ein bisschen das Nonplusultra der Kompositionskunst, zumindest hinsichtlich Komplexität. Doch seit ich mich etwas eingehender mit seinem Leben beschäftigt habe, zeigt sich ein anderes Bild. Bruckner als Mensch war ein recht verschrobener Kauz. Er war obrigkeitshörig und devot, sehr selbstkritisch und voller Selbstzweifel. An der Orgel und in der Kirchenmusik war er zweifelsohne ein Star. Seine geistlichen Werke sehr geschätzt. Mit seinen Sinfonien war er vielleicht seiner Zeit einfach ein paar Jahre voraus. Denn die trafen nicht selten auf komplettes Unverständnis. Der zu damaligen Zeiten berühmte und gefürchtete Musikkritiker Eduard Hanslick hat Bruckner regelmäßig in Grund und Boden kritisiert. Und dieser litt darunter sehr. Nachdem er einmal eine Ehrung des Kaisers erhalten haben und der Kaiser gefragt haben soll, ob er sonst noch etwas für ihn tun könne, habe Bruckner geantwortet: Wenn Ihre Majestät vielleicht dem Herrn Hanslick sagen könnte, er solle nicht immer so bös über mich schreiben. Dass Bruckner ein großer Verehrer Richard Wagners war, machte es nicht besser, denn den schätzte Eduard Hanslick ebenso wenig. Erinnert ihr euch noch an Sixtus Beckmesser aus den Meistersingern ganz am Anfang? Der grün vor Neid, hämisch und pedantisch jeden Fehler Walter von Stolzings bloßstellt, am Ende aber quasi mit einem Plagiat und wenig eigenem Talent selber auf die Schnauze fällt? Nun ja, diese Rolle sollte ursprünglich Hans Lich heißen. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wen Wagner da als Vorbild im Hinterkopf hatte. Bruckners Dritte ist ein bisschen das Sorgenkind unter seinen Sinfonien. Keine wurde so oft und bis ins hohe Alter hinein umgearbeitet. Er schrieb sie 1873 und überarbeitete sie dann 1877 und erneut 1889. Bruckner widmete sie Richard Wagner, den er, wie bereits erwähnt, sehr verehrte. Er soll mit dem noch nicht ganz fertigen Manuskript und der Partitur seiner zweiten Sinfonie 1873 nach Bayreuth gereist sein, um Wagner zu bitten, die Sinfonie zu wählen, die ihm besser gefiele, damit er sie ihm widmen könne. Einer Überlieferung zufolge soll an dem Nachmittag das eine oder andere Bier getrunken worden sein, sodass sich Bruckner wieder zu Hause nicht mehr erinnern konnte, welche Sinfonie Wagner letztlich gewählt hatte und dies im Nachhinein per Post mit ihm klären musste. Die erste Fassung enthält viele Wagner-Zitate, die womöglich erst eingefügt wurden, nachdem feststand, dass Bruckner diese Sinfonie seinem Idol widmen würde und die in der ersten Überarbeitung fast alle wieder gestrichen wurden. Uraufgeführt wurde die dritte Sinfonie erst 1877, also nach der ersten Überarbeitung. Die erste Fassung wurde vorher schon nach Orchesterproben abgelehnt. Die Premiere war ein Desaster. Der ursprünglich eingeplante Dirigent starb einen Monat vor dem Konzert und Bruckner selber leitete die Uraufführung. Nun war Bruckner durch seine Kirchenmusik ein erfahrener Chordirigent. Mit einem großen Sinfonieorchester war er jedoch komplett überfordert. Das verwöhnte Wiener Publikum, das seiner Musik ja ohnehin nicht sonderlich aufgeschlossen gegenüberstand, verließ zu großen Teilen den Saal noch während der Aufführung. Selbst Orchestermitglieder sollen die Bühne verlassen haben. Erst 1890 war die Aufführung der dritten Fassung ein Erfolg. Wenn ihr neugierig geworden seid auf das Programm unseres vierten symphonischen Konzertes, dann kommt am 26. Oktober in die Meistersingerhalle. Und wenn ihr Lust habt, besucht mich im Foyer, wenn es wieder heißt Auftakt, Konzert im Gespräch.